Das verstehen halt viele nicht. Gebräunte Haut ist immer schon ein Anzeichen für einen Hautschaden und für einen Zellschaden. Und klar sieht es irgendwie nett aus und man sieht frisch aus, aber auf Zellebene sozusagen ist das gar nicht witzig. Ne?
Gepflegte Gespräche. Der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi.
Herzlich willkommen zu meinem Beauty Plus Podcast Gepflegte Gespräche. Mein Name ist Hanna Schumi. Ich bin Beauty Editor, Beauty Bloggerin, Skinfluencerin und Beauty Podcasterin, wie ihr hört. Ich bin in meiner Arbeit so nah dran an den Beauty Brands, an den Marken, also national, aber auch international, an den Menschen hinter den Produkten, den schlauen Köpfen aus der Beauty Branche, den ÄrztInnen und auch den ExpertInnen, die auch ganz unabhängig was zum Thema Beauty sagen können. Genau diese Menschen lade ich mir in meinen Podcast ein. Und dabei geht es mal ganz konkret um Skincare wie in dieser Episode, also ganz offensichtliche Beauty-Themen, aber auch um Themen, die erst auf den zweiten Blick Beauty sind. Super wichtige Themen wie Diversität, unser Körper, die Selbstliebe, ja, und auch der Blick auf uns selbst. All das macht unsere Schönheit doch genauso aus wie eine gute Pflege, Make-up oder schöne Treatments. All das gibt es bei Gepflegte Gespräche und zusammen mit meinen Gästen und auch mit euch, den ZuhörerInnen, machen wir das große Thema Beauty hörbar. Ein wichtiger Hinweis zu dieser Podcast-Folge: Alle genannten Produkte und Marken sind Empfehlungen von mir und freiwillige, unbezahlte Werbung. Das ist dann ein Tipp oder eine Marke in einem Gespräch, wenn zum Beispiel ein Gast bei einer Marke arbeitet, wie auch in dieser Episode. Auch das ist auf komplett redaktioneller Ebene und unbezahlt, einfach weil es im Gespräch wichtig ist zu erwähnen. Oder wir erwähnen auch Produkte, die wir beide, also mein Gast und ich, toll finden, getestet haben und für richtig gut befinden. Es wird mal wieder Zeit für einen richtigen Skincare-Talk. Ich habe mir für diese Podcast-Episode die Kosmetikwissenschaftlerin Anna Terstig eingeladen. Ein Fach, das mich selbst brennend interessiert. Ich hatte also super viele Fragen an sie. Wo hat sie studiert und wie kam sie zu ihrem aktuellen Arbeitgeber? Aktuell arbeitet Anna bei Dermasense. Dort ist sie Leiterin des Bereichs Kosmetikwissenschaft. Vielleicht kennt ihr ja die medizinische Hautpflegemarke bereits, vielleicht vom Hautarzt oder aus der Apotheke. Und darüber habe ich Anna übrigens auch kennengelernt und die Chance genutzt, sie ganz generelle Fragen zum Thema Pflege zu stellen, denn damit kennt sie sich wirklich fantastisch aus. Wie ist das eigentlich mit Clean Beauty? Und was sagt Anna zu den ganzen Inky-Check-Apps? Was ist das eigentlich AHA und BHA und wie verwendet man diese Säuren richtig im eigenen Pflegeregime? Wann nimmt man was und wie viel ist gut für die Haut? Ja, all das und mehr habe ich sie gefragt und kann euch einen ersten kleinen Einblick in das Thema Säuren geben. Genau das habt ihr euch nämlich gewünscht. Ich wünsche euch jetzt einfach nur noch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Anna, herzlich willkommen bei Gepflegte Gespräche. Ich freue mich total, dass du mein Gast bist. Hallo. Live im Studio heute mal, quasi ausnahmsweise. Für dich das erste Mal, hast du gerade gesagt.
Ja, ganz neue Umgebung hier.
Ist doch
ich
schön.
Bin sehr gespannt.
So schön. Ja. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht, ne?
Ja, eine meiner Lieblingsfragen. Passiert heute, genau.
Das ist doch schön. Herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist.
Danke.
Ich freue mich total. Du bist die erste Kosmetikwissenschaftlerin, die ich hier zu Gast habe.
Wahrscheinlich wohl, ne?
Ja, ja, genau.
Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein besonderer Beruf, glaube ich, ne?
Ja, ich interessiere mich ja selber für das Studium. Also ich möchte das gerne in Hamburg studieren. Ich wusste super lange nicht, dass es dieses Studium gibt. Es ist aber genau mein Ding. So. Und als ich mit dir vorab das Telefonat hatte, habe ich gemerkt, okay, du verstehst wahnsinnig viel von der Materie. Kannst du uns mal kurz runterbrechen, wie dein Werdegang so war? Also wie kam es dazu, dass du Kosmetikwissenschaften studieren wolltest und wie kamst du zu deiner Festanstellung jetzt?
Ja, genau. Ich habe ganz klassisch nach der mittleren Reife eine Ausbildung zur Kosmetikerin, Visagistin gemacht, parallel mit einem Abitur dazu und habe mir dann gedacht, dass ich irgendwie noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, dass ich noch mehr verstehen möchte, wie die Haut auch funktioniert, wie die Wirkstoffe funktionieren und bin dann auf Anraten meiner Lehrerin tatsächlich zu dem Studium gekommen und habe das dann in Osnabrück studiert, den Bachelor und den Master da auch. und habe dann parallel eigentlich zum Masterstudiengang schon angefangen als Werkstudentin bei Dermasense zu arbeiten, bei P&M, in der Qualitätssicherung, in der Produktentwicklung. Also habe ganz viele unterschiedliche Stationen kennengelernt und konnte dann glücklicherweise da auch bleiben. Also habe meine Abschlussarbeit da auch geschrieben, habe da zum Thema Fruchtsäuren auch ein bisschen geforscht tatsächlich.
Und, das klingt toll.
Genau, und bin seitdem tatsächlich der Marke und dem Unternehmen auch treu. Und ja, habe jetzt ein kleines Team von vier weiteren Kosmetikwissenschaftlerinnen und wir unterstützen sozusagen das ganze Unternehmen und alle Mitarbeiter bei allen Fragen rund um Kosmetik, Wirkstoffe und die Haut. Das ist so der oder mein Werdegang, genau.
Ah, wie toll. Wie lange machst du das jetzt schon? Also wie lange bist du da?
Seit 2014.
Was? Mhm. Aber das ist ja richtig lange.
Ja, ja. Also ich wundere mich tatsächlich auch immer wieder so.
Ja, so toll, herzlichen Glückwunsch. Das ist total toll. Aber so sieht man mal, wenn man wirklich, also ich mache jetzt meinen Blog seit 2012, also den, wo ich mich mehr mit Beauty beschäftige. Und das ist jetzt auch schon 10 Jahre her.
Ja,
ne?
Wahnsinn, ne?
Also und bei dir sind es jetzt auch dann 8 Jahre oder was? Also krass, also so schnell vergeht die Zeit.
Ja.
Würdest du denn jemanden empfehlen, dieses Studium zu machen? Fandst du das total gut? Ich glaube, das kann man in Osnabrück und in Hamburg studieren in Deutschland.
Ja, genau. Es gibt noch so ein paar andere Ableger, die sind ähnlich. Ah, ja. Aber ich glaube, Hamburg und Osnabrück gleichen sich tatsächlich sehr. Für mich war es die allerbeste Entscheidung. Mhm. Ich habe das Studium geliebt. Ich würde das auch allen Leuten empfehlen, die sich für Naturwissenschaften interessieren. Mhm. Ich glaube, man muss so ein bisschen auch ein Interesse für Chemie haben, grundsätzlich für Naturwissenschaften, muss ich auch in solche Thematiken, glaube ich, irgendwie ganz gut reindenken können, aber dann, es war das Allertollste, weil es eine tolle Mischung ist aus dermatologischen Themen, aber eben auch der Chemie, der kosmetischen Mittel und man versteht eben hinterher tatsächlich, wie so beides zusammenkommt, ne?
Ich will das unbedingt machen. Ich glaube, ich muss mich da noch mal ein bisschen drum bemühen, weil ich glaube, man muss ein Praktikum machen und das ist aktuell nicht möglich. Also wo soll ich gerade ein Praktikum machen?
Stimmt.
Und ich will das unbedingt studieren. Das ist genau mein Ding und ich finde das einfach total faszinierend. Was liebst du denn an deinem Job aktuell am meisten? Also was dich so tagtäglich, wo du denkst, wow, das treibt dich total an. Du arbeitest ja nicht selbstständig, sondern für ein Unternehmen. Da muss man sich schon sehr damit identifizieren und liebhaben. So. Was magst du am allerliebsten?
Ja, tatsächlich vor der Pandemie war es wirklich auch die Reisetätigkeit, das auf Kongressen sein, Vorträge halten, mal durch die Gegend reisen. Ich war tatsächlich 2-mal auch fürs Unternehmen in China und habe da auch nochmal ganz andere Hautbilder kennenlernen dürfen. Das war sehr, sehr spannend. Und jetzt mit Beginn sozusagen der Pandemie haben wir natürlich auch alle gelernt, wie es digital irgendwie geht.
Ja.
Wir haben ganz viel Vorträge, Weiterbildung auch online gemacht und das ist auf jeden Fall das, was mir riesen Spaß macht. Also so ein bisschen mein Wissen auch zu teilen oder unser Wissen zu teilen. Wir haben in der Firma ganz viele Spezialisten, sag ich mal. Und ja, gerade ist es so, dass wir natürlich auch sehr viel Endverbraucherberatung machen und da versuchen wir einfach das Social Media Team zum Beispiel zu unterstützen. Die kriegen tagtäglich ganz viele spannende Fragen und da fuchst man sich dann eben in verschiedene Themen so rein.
Ja. Dermasense kenne ich, spricht das richtig aus?
Ja, Dermasense
genau. Kenne ich, also das erste Produkt, was ich von Dermasense kennengelernt habe, war damals der Reinigungsschaum. Und irgendwie war das so ein Einsteigerprodukt, dann hatte das ein Freund, dann hatte es plötzlich der zweite Freund, dann hatte es eine Freundin, dann hatte es ihnen so ging das in meinem Freundeskreis, war das so der Reinigungsschaum. Und dann ging es irgendwann weiter. So viele sagten dann irgendwie, ja, das Packaging ist irgendwie noch so unmodern irgendwie. Aber am Ende ist es so, bei mir auf jeden Fall immer so, dass wenn mich ein Produkt überzeugt und die Inhaltsstoffe total überzeugen, was bei vielen medizinischen Kosmetikserien so ist oder bei einigen so ist, dann bleibe ich dabei so. Und so habe ich Dermasense kennengelernt. Ich glaube aber, dass das super viele nicht kennen. Und mir ist es aber so sympathisch, deswegen wollte ich dich unter anderem unbedingt heute dabei haben, weil ich gedacht habe, ich finde, das müssen auf jeden Fall noch viel mehr kennenlernen. So.
Ja, finde ich auch.
Ja. Kannst du uns denn erklären, weißt du, es gibt ja diesen großen Kosmetikdschungel da draußen so. Jetzt gibt es ja Kosmetik, die man
man in der Drogerie kaufen kann, Kosmetik, die man irgendwo schwurbelschwurbel im Internet bestellen kann, Kosmetik, die es in der Apotheke gibt, Kosmetik, die verschrieben wird, also Pflege, die vom Hautarzt verschrieben wird bei Hautkrankheiten und so weiter. Kannst du da ein bisschen den Unterschied erklären, was dann wiederum zum Beispiel eben eine medizinische Hautpflege ist?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass kosmetische Mittel, egal ob ich sie in der Drogerie, in der Apotheke kaufe oder auch in der Parfümerie, es gibt eigentlich für alle erstmal die gleichen Spielregeln, sag ich mal. Mhm. Das heißt, alle durchlaufen eben starke Sicherheitskontrollen. Es gibt Sicherheitsbewertungen eigentlich für jedes Produkt. Und für alle gelten auch die gleichen Richtlinien, wenn es um Wirkstoffe geht. Das ist vielleicht nochmal so auch die große Gemeinsamkeit. Und ich glaube, der wesentliche Unterschied ist dann tatsächlich, dass man immer so ein bisschen vom Kunden auch ausgehen muss. Die Kunden sind halt sehr, sehr unterschiedlich in den verschiedenen Kaufhäusern, wo man die Produkte bekommt. Das heißt, wir bedienen mit der Marke eben Leute, die wirklich Hautprobleme haben. Das heißt, sie suchen eine gezielte Lösung für ihr Hautproblem und lassen sich eben in der Apotheke beraten. Und Produkte in der Drogerie oder auch in der Parfümerie bedienen natürlich da eine ganz andere Kundschaft, sag ich mal.
Ja, natürlich. Ne? Ja.
Wenngleich aber eben für alle eigentlich, ja, ist auch die gleichen Spielregeln gelten, die gleichen regulatorischen Anforderungen. Und man muss einfach ja davon ausgehen, dass jedes Produkt, was ich in Deutschland, in der EU kaufe, also es gibt ein europäisches Kosmetikrecht, die EU-Verordnung, das Produkt ist immer sicher. Also es wird ja ganz viel auch mit der Angst der Verbraucher irgendwie gespielt und es wird sehr viel über Inhaltsstoffe gesprochen und die Leute sind zum Teil eben sehr, sehr verunsichert. Das merke ich auch in meiner täglichen Arbeit, dass wir eben ganz viel aufklären müssen, wenn es um Inhaltsstoffe geht. Und ich glaube, man muss immer tatsächlich den individuellen Fall sich anschauen, immer gucken, was ist die, wie ist die Haut, wie ist das Bedürfnis und mit welchem Produkt, mit welchem Wirkstoff kann ich jetzt helfen. Und ich bin immer ein großer Fan davon, für alles offen zu sein. Und letztendlich muss man sich dann die einzelne Inki, ne, angucken, so wie du das auch machst, ja, wenn du dich mit Neuprodukten beschäftigst. So machen wir das auch.
In der medizinischen Hautpflege, was steckt da denn jetzt noch dahinter? Warum heißt das denn medizinisch? Ist das, weil ihr mit DermatologInnen zusammenarbeitet? Oder steckt da ein Dermatologin, eine Dermatologin dahinter? Oder, wo, also weißt du, weil ich würde jetzt mal sagen, Balea hat jetzt keinen medizinischen Ansatz.
Ja.
Hört man nicht so oft so. Also was ist da, was steckt da dahinter?
Genau, also wir sind tatsächlich vom Ursprung, von der Entwicklung her mit Pharmazeuten, also ApothekerInnen und DermatologInnen gegründet worden, mit tatsächlich dem Ziel, verträgliche und wirksame Produkte zu entwickeln für Hautprobleme. Das heißt, diese Lösungskompetenz, die steckt bei uns eigentlich mit im Ursprung der Marke. Und wenn wir uns dann die Wirkstoffe anschauen, mit denen wir arbeiten, dann sind das zum Teil eben sehr altbewährte Wirkstoffe, die man ganz, ganz lange in der Dermatologie auch kennt. Mhm. Also zum Beispiel Polidocanol, kennen ganz viele nicht, ist ein Wirkstoff, der gegen Juckempfinden wirkt.
Aha.
Ist ein Lokalanästhetikum. Kennt man aus der Medizin und das ist eben in kosmetischen Mitteln in einer bestimmten Konzentration erlaubt. Und so ziehen sich eben so altbewährte Wirkstoffe durch die Produkte und das versuchen wir eben immer so zu verbinden oder zu verpacken, indem wir Formulierungen nehmen, die eben für die Haut auch gut verfügbar sind. Das ist auch nochmal so ein, sag ich mal, ein dermatologischer Ansatz und ja eben auch das Medizinische, was so ein bisschen mit sich spielt. Und ich glaube, medizinische Hautpflege deswegen, weil wir eben ganz, ganz eng auch noch heute mit dermatologischen Praxen zusammenarbeiten und eben die Produkte wirklich ja nur in der Apotheke auch erhältlich sind.
Und du sagtest ja auch, dass es vor allem auch für Hautkrankheiten ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Rosazea hat oder was gibt es noch für Hautkrankheiten? Akne, dann gibt es natürlich die ganzen Körperhautkrankheiten, Schuppenflechte, Neurodermitis, fällt mir noch ein.
Ja, das sind so die großen vier eigentlich.
Die großen vier, gell? Mhm. Und dann kommt natürlich alles von Rückenakne, was dann so Dinge verbindet. Ich bin ja davon auch betroffen. Ja, also deswegen, ich glaube, da liegt schon mal der Unterschied. weil es natürlich super viele Menschen gibt, die überhaupt gar keine Hautkrankheiten haben. Also viele Menschen sagen ja zwar immer, ich habe so eine schlechte Haut, aber eine Hautkrankheit ist nochmal ganz was anderes, ne? Also ja. Und dafür sind solche Linien, medizinische Linien, die vor allem, wo auch jemand, ich glaube auch ein Arzt, eine Ärztin sagt, das und das ist jetzt der Fahrplan, ne?
Genau.
So. Ist dann nochmal anderes Kaliber so.
Ja, zumal wir auch ganz viel therapiebegleitende Hautpflege machen. Das heißt, wenn ich als Patient in der dermatologischen Praxis ein Medikament verschrieben bekomme, irgendeine Medikation zur Lösung meines Hautproblems, dann legen wir immer auch großen Wert darauf, dass man parallel natürlich seine Haut auch pflegen sollte. Ich sag mal, die Medikation macht das eine, löst das eine Problem, aber dann gehört natürlich auch eine entsprechende Hautreinigung dazu.
Ja,
vielleicht
natürlich.
Auch, ne?
Also gerade jetzt bei Akne, wenn man zum Beispiel die sehr austrocknenden Medikamente bekommt, da gibt es ja, glaube ich, 2, 3, ne? Dann ist die Haut wirklich, die leidet ja total drunter. Ja. Die Nase wird plötzlich total trocken, die Haut trocknet ja auch aus. Man will ja auch genau den Effekt haben, aber natürlich musst du die Pflege ganz anders aufziehen.
Genau.
Als wenn du irgendwie jetzt eine normale Haut hast oder mal so 2, 3 Mitesserchen, ne?
Richtig, ja, genau.
Du sagtest, und das sehe ich übrigens ganz genauso, dass super viel mit der Angst der Verbraucher gespielt wird, so. Also ich höre immer wieder, es gibt mega große Listen, was alles nicht drinnen ist. Also es wenn das so ein Ruhm wäre, so das ist nicht drin und das ist nicht drin, das ist nicht drin. Manchmal noch viel schlimmer, ich finde es in Amerika ja super heftig.
Ja,
hier
stimmt.
Ist es ein bisschen milder in Europa, finde ich, wo dann wirklich drin steht, also dieses ganze Non-Toxic-Thema. Mhm. Und über all dem thront irgendwie der Begriff Clean Beauty. So.
Ja.
Ich hasse ihn, ich finde ihn furchtbar, ich finde er täuscht total, weil man überhaupt, es ist kein geschützter Begriff, ich habe es auch, glaube ich, in der 3. Podcast-Folge schon mal gesagt, mit Julia Keitz. Es ist kein geschützter Begriff. Es sagt überhaupt nicht aus, ob es jetzt überhaupt Naturkosmetik ist oder irgendwie nicht, was irgendwie drin ist, was nicht drinnen ist. Und am Ende denken sich, glaube ich, die VerbraucherInnen, clean klingt jetzt erstmal sicher.
Ja. Ja, also ich glaube, das ist ja dieses Thema mit den sogenannten Free-of-Claims. Also ohne Silikone, ohne Parfüm, ohne. Die Liste ist ja unendlich lang. Also das suggeriert natürlich dem Kunden, je mehr ohne, desto sicherer.
Ja.
Und der Begriff Clean Beauty, wie du sagst, der ist überhaupt nicht reguliert. Das darf sich im Grunde genommen, ne, jede Marke, jedes Produkt darf sich diesen Claim irgendwie
irre eigentlich.
Zu Nutzen machen. Ja, das ist total verrückt tatsächlich. Und ich glaube, dass auch natürlich der Bereich Naturkosmetik, also die Natur bringt natürlich auch, das muss man einfach so sehen, die größten Gifte mit sich. Das ist so. Ich will Naturkosmetik gar nicht verteufeln, aber ich glaube, dass es eben für alle Bereiche unterschiedliche Hautbilder gibt, die damit eben besser oder schlechter zurechtkommen. Und wir sehen zum Beispiel, dass Leute mit einer atopischen Dermatitis, einer Neurodermitis, häufig eben Allergien haben, grundsätzlich eine sehr empfindliche Haut und dass man dann eben vorsichtig sein muss mit natürlichen Inhaltsstoffen, die eben nicht aufgereinigt sind zum Beispiel.
Was meinst du mit aufgereinigt?
Genau, also das ist im Grunde genommen, ein gutes Beispiel ist die Kamille zum Beispiel. Mhm. Ne, kennt man aus ganz, ganz vielen Produkten. Da wird sozusagen der Wirkstoff Kamille verarbeitet, um die Haut zu beruhigen. Man kann aber eben diesen Extrakt auch entsprechend aufarbeiten und erhält dann Bisabolol. Den Kamillenextrakt, also einen Auszug sozusagen. Und das ist zum Beispiel was wir mit sehr, sehr vielen Inhaltsstoffen auch machen. Das heißt, wir haben ein spezielles Extraktions- und auch Aufreinigungsverfahren für viele, auch natürliche Inhaltsstoffe. Auch wir nutzen natürliche Inhaltsstoffe, die durchlaufen eben diesen Prozess und sind dadurch eben nochmal besonders verträglich, gerade für die Zielgruppe, die einfach unter Allergien leidet, sage ich mal.
Allergien ist da echt ein ganz gutes Stichwort, weil ich habe selber erfahren, ich bin wahnsinnig sensibel, was ätherische Öle angeht. Mhm. Ich finde, ätherische Öle klingt erstmal schön, klingt erstmal so soft und massagey und weißt du, irgendwie so alles so, aber es birgt für mich das größte Allergiepotenzial. Mhm. Also ich kriege sofort eine Rötung, ich fange an zu jucken, also ich vertrage es einfach nicht so. Und wenn dann Rose mit im Spiel ist, Übrigens nicht jede Rose, aber viele Rosenarten, ja. Und wahrscheinlich ist auch wieder da die Frage, was für Rose, wie ist die drin und so weiter und so fort. Ich merke halt immer wieder, dass viele dem leider so aufsitzen und glauben, ja, weil es Natur ist, da denken sie nur an den Baum, der draußen steht, aber vergessen zum Beispiel, ich bin zum Beispiel gegen sehr viele Gräser allergisch, also heftig allergisch mit Schwellungen und alles Mögliche. Ich komme meistens nicht, wenn es jetzt nicht so ein verregneter Frühling wie jetzt ist, aber nicht herum, um so eine Antihistaminikum zu nehmen, genau. Und das ist so interessant, weil viele glauben, je natürlicher es ist, desto verträglicher ist es für die Haut. Aber so ist es nicht. Also es ist zum Beispiel, finde ich, nicht wie bei den Lebensmitteln so. Eine Biotomate ist eben nicht das Gleiche. Also weißt du, die isst man tatsächlich pur. Da beißt man pur ab, da will man, dass nichts drauf ist. Aber ich finde, in der Hautpflege ist es nochmal, glaube ich, bitte sag gleich, wie du es findest, was anderes. Plus, wenn man dann langsam, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, ich bin 36, ich werde 37 im Juli und dann merkt man plötzlich, gerade so um den Dreh, Ende 30, merkt man es spätestens Anfang 40, dann will man plötzlich was von der Hautpflege. Und dann wiederum kommt man mit dieser ganzen, ne, wenn es jetzt nur um diese natürliche Pflege geht, finde ich jetzt nicht mehr
so richtig weiter, ne?
Wenn es so dieses ganz runtergefahrene ist, es ist, ja, finde ich, ist natürlich so, weil irgendwann denkt man über Wirkstoffe nach, die etwas auslösen, denkt man über Peelings nach, über Säure nach, über Retinol irgendwie nach, wo man weiß, ja, das ist nun mal der meist erwiesenste Wirkstoff auf der Welt, der wirklich, blödes Wort Anti-Aging, aber etwas gegen Falten, gegen die Hautalterung tut. So. Ja. Und wenn man dagegen was machen möchte, kommt man irgendwann, glaube ich, nicht um Retinol rum. Nee. So. Ja, ist so. Gibt es auch die Leute, die es nicht machen wollen. So. Ja. Und ich reg mich halt immer so drüber auf, weil ich das so schade finde, dass vor der lauter Angst irgendwie dann Naturkosmetik gewählt wird. Und dann, früher oder später, landen aber dann, so meine Erfahrung, ist mir auch so passiert, irgendwann landest du dann trotzdem wieder bei einer medizinischen Hautpflege, bei einer Wirkstoffkosmetik, weißt du, bei etwas sehr, wo man denkt, okay, da ist so und so viel Vitamin C drin, da ist irgendwie so und so viel Wirkstoff irgendwie drin, wobei ich auch sagen muss, Ende meines Monologs, weil ich sagen muss, dass natürlich auch jeder da hundertprozentig seinen Weg geht, weil unsere Häute halt alle so individuell sind, ne?
Ja, ich glaube, dass immer der individuelle Hautzustand sich angeschaut werden muss. Ich bin immer auch, wenn man aus der Wissenschaft guckt, ich schaue mir die Evidenz der Wirkstoffe an. Das heißt, die Studienlage. Gibt es Studien? Gibt es keine Studien? In welchen Konzentrationen können die Wirkstoffe eingesetzt werden? Wie werden sie optimalerweise miteinander kombiniert? Zum Beispiel, das ist immer so meine Perspektive. Und es gibt tatsächlich Inhaltsstoffe, die sind für eine bestimmte Zielgruppe sehr, sehr sinnvoll und dann aber wieder für Leute mit einer sehr gesunden, mit einer normalen Haut weniger empfehlenswert.
An was denkst du?
Silikonöle zum Beispiel, Silikone. Irgendwie große Welle, die ja immer wieder sich auch auftut und alle schreien und überall steht drauf, ohne Silikone und so weiter. Aber es gibt tatsächlich Hautbilder mit einer sehr barrieregeschädigten, sehr trockenen Haut, mit einem hohen Feuchtigkeitsverlust, wo man Silikonöle ganz gezielt auch einsetzen kann, um sozusagen die Haut eben zu schützen, dafür zu sorgen, dass die Feuchtigkeit in der Haut gehalten wird. Und das ist immer auch eine Frage der Konzentration. Also das ist immer auch ein bisschen etwas, was mich stört oder wo ich immer so ein bisschen dran hängen bleibe, wenn es um die Free-of-Claims geht. Es ist immer eine Frage der Konzentration. Und nicht alles ist schlecht. Wir können grundsätzlich davon ausgehen, kosmetische Mittel sind sicher, wenn wir sie in Deutschland und in der EU kaufen. Und nichts hat irgendwie gesundheitsschädliche Wirkung, sondern man muss immer davon ausgehen, was ist das Problem und wie finde ich dann die Lösung.
Ich habe, ich glaube schon in einem Podcast mal dieses Beispiel gesagt, aber es fiel mir heute Morgen ein, als ich mich nochmal auf unser Gespräch vorbereitet habe, dass das beste Beispiel finde ich die Muskatnuss, dass man, niemand würde eine ganze Muskatnuss essen, wir würden daran wahrscheinlich sterben, ins Krankenhaus müssen, aber über das Kartoffelpüree drüber ist es köstlich, so wenn man es ein bisschen drüber reibt. So, und da gibt's ja einige von solchen Sachen und deswegen bin ich ja immer sehr kritisch mit diesen ganzen Apps, also wo einfach jeder jeder Inhaltsstoff, egal, weil du die Prozente gerade ansprachst, egal in welcher Konzentration sie enthalten sind, erstmal böse oder nicht böse sind, ja. Rot oder grün sind, richtig. Sozusagen, ne? Ja. Hormonell oder nicht hormonell sind. Und das kann man halt nicht sagen. Das würde das Gleiche sein, als wenn man irgendwie sagt, in der Gewürzmischung ist Muskat drinnen, also gleich mal rot raus. Und dann würde man sagen, Moment mal, sind ja nur 2-3 Brösel Muskat irgendwie drin. Das kann man total gut vertragen, so. Und jetzt bist du natürlich in der Hoheitsposition, du kannst diese Studien lesen. Weißt du, viele, selbst wenn man die jetzt kriegen würde, muss man die erstmal lesen können, dann sind das mehrere Seiten. Deswegen will ich dieses Studium unbedingt machen. I want it. Und und das ist natürlich als Konsument, als Konsumentin bist du dann auf die Apps angewiesen, auf diese blöden, wie hast du sie genannt?
No, diese Free-Off-Claims. Frei von.
Genau, Don't-Listen, No-Go-Listen sozusagen und glaubt dann erstmal, man ist sicher. Ich habe heute Morgen eine Nachricht von einer Leserin bekommen, die mir schon ganz lange folgt und meint, und irgendwie ist sie ganz neu drauf gekommen, ich weiß nicht warum, aber meinte plötzlich, ja, ich habe gelesen, es gibt hormonell wirksame Stoffe. Und dann war sie ganz traurig. Ich habe mir sogar eine Sprachnachricht geschickt. Ui. Das kommt, ja, genau, und meint, das hat mir einen Artikel aus 2017 geschickt, wo ich dachte, Girl, das ist 2021. Da tut sich auch immer noch mal was. Und da hieß es, Parabene, PEGs sind Krebsauslöser und so weiter. Darüber spreche ich auch immer wieder. Aber klar, man kann ja nicht jeden überall, jeder kennt nicht alles von meiner Arbeit. Jeder liest dann so einen Artikel, ist dann erstmal geschockt sozusagen. Und du hast jetzt, ich möchte mich auf das EU-Reglement, was du vorhin angesprochen hast, diese Regulierung, dass bei uns alles sicher ist, drauf zurückkommen sozusagen. Was ist denn jetzt mit diesen hormonellen Stoffen?
Genau, also Parabene, das sind ja zum Beispiel, also es ist eine große, große Stoffgruppe, sag ich mal. Und das, was passiert jetzt über die Medien, über Pressemitteilungen, ist, dass sozusagen diese komplette Stoffgruppe über einen Kamm geschert wird. Dabei ist es tatsächlich so, dass für kosmetische Mittel nur, ich glaube, ein ganz paar sozusagen zugelassen sind. Und die sind eben über viele, viele Jahre erforscht, getestet und da geht sozusagen keine Gefahr von aus. Also die ähneln von der, wenn man sich die Struktur anguckt, dieser Parabene, ähneln die eben bestimmten Hormonen in unserem Körper, einfach von der chemischen Struktur. Und wie gesagt, es ist eine ganz große Stoffgruppe, die man eben differenziert sich auch angucken muss. Also all das, was wir an Parabenen mit dem Zweck der Konservierung eigentlich meistens einsetzen in kosmetischen Mitteln, davon geht keine Gefahr für das Hormonsystem aus. Das ist ganz, muss man ganz deutlich mal so sagen. Und
was ist mit so anderen Stoffen, die in solchen Apps als hormonell rot aufblinken sozusagen? Ist es dann wirklich so? Wie soll man denn als Konsument, soll man einfach sagen, okay, Anna hat gesagt, es gibt dieses EU-Reglement, I'm safe. Ja. Weißt du, es ist natürlich schwierig, da so ein Leitfaden irgendwie zu finden. Aber ich würde das so gerne geben können, weil ich einfach weiß, dass alleine, wenn du versuchst, Beauty aus Amerika zu importieren, dass es ein riesen Weg ist. Erst diese ganzen Inkis müssen auseinandergedröselt werden. Ne? Dann muss es übersetzt werden und dann dürfen auch gewisse Prozentzahlen nicht überschritten werden. So. Aber wie kann ich denn sicher sein, dass die EU für mich einen sicheren Weg geht, weißt du?
Ja, das stimmt. Also mit diesen Apps ist es so, ich glaube, dass sie schon für viele Verbraucherinnen, die sich nicht auskennen, so eine erste Orientierung bieten. Man muss aber auch sagen, dass dahinter häufig sehr, sehr alte Studien auch stecken, dass die Dinge nicht aktualisiert werden. Wie du sagst, dann werden Studien rausgekramt von 2017 zum Beispiel. In der Zwischenzeit hat sich natürlich einiges getan. Und dann ist es so, dass bei vielen Apps tatsächlich jedermann Änderungen vornehmen kann. Das heißt, da steckt niemand dahinter. Nein, das ist wirklich so.
Wie bei Wikipedia sozusagen.
Ja, genau. Es ist im Grunde
das wusste ich gar nicht.
Ja, es ist ein Wikipedia für kosmetische Inhaltsstoffe und jeder kann da Dinge ändern, anpassen, dann ist es häufig so, dass
Gott,
man...
Blicke, ich bin total geschockt. Was?
Ja, also man muss es halt ein bisschen differenziert einfach sehen und ich glaube, was wir tun, was ich jeden Tag in meiner beruflichen Tätigkeit tue, ist
zu beraten und aufzuklären. Und ich denke, wenn noch mehr Kosmetikunternehmen noch transparenter auch werden mit dem, was sie verarbeiten, wie sie es verarbeiten und auch den Kunden gegenüber eben ja ehrlich sind, Aufklärungsarbeit machen. Wir versuchen ganz, ganz viel zu Inhaltsstoffen zu erklären, schreiben Blogbeiträge, posten über Social Media und so weiter. Dann ist es natürlich für den Nutzer, die Nutzerin viel einfacher und ersichtlicher für sich das richtige Produkt zu finden. Mhm. Ich glaube, das ist der richtige Weg, sich wirklich an die Firmen auch zu wenden mit konkreten Fragen und dann bekommt man auch Antworten.
Ja, so. Manchmal leider nicht. Also ich bin ja immer hinter Prozentzahlen so hinterher. Und gerade bei Vitamin C ist dann immer so, entweder kommt keine Antwort oder ist Essigvertrag sehr, sehr gut, auch in hohen Prozentzahlen so. Aber da bei Prozenten, finde ich, wird das nicht ganz so transparent.
Ja, ich glaube, das muss man auch so ein bisschen den Firmen, glaube ich, zugute heißen. Also so ein bisschen Geheimnis muss ja auch drin sein. Ich glaube, so eine komplette Transparenz, das ist einfach ja nicht machbar, einfach weil der Markt ja auch so riesengroß und umkämpft ist. Irgendwie ein bisschen was muss man sich auch für sich behalten. Und tatsächlich ist es ja so, Konzentrationen sind manchmal auch nicht alles. Also man muss sich immer, wenn man zum Beispiel bei Fruchtsäuren sich die Produkte anschaut, dann ist es tatsächlich gar nicht immer die Konzentration, also so ein bisschen viel hilft viel, sondern man muss sich den pH-Wert der Produkte anschauen. Und das gehört nämlich immer ganz, ganz eng zusammen. Deswegen ist es häufig so, dass vielleicht Präparate mit anscheinend weniger Wirksamkeit, weil vielleicht ein geringerer Säuregehalt drin ist, trotzdem sehr, sehr potent und wirksam sind. Einfach weil der pH-Wert super sauer ist zum Beispiel.
Ich glaube, den pH-Wert haben irgendwie viele nicht so auf dem Schirm. Mhm. Also ich glaube, viele wissen, dass es diese pH-Wert-Tabelle irgendwie gibt. Ja. Und dass unsere Haut, ja, was ist sie bei 4,55?
4,8 bis 5,5, also so genau, leicht so sauren pH-Wert.
Ist unsere Haut so. Und also sollten dann alle Produkte, die bei uns im Badezimmer stehen, einen gewissen pH-Wert haben? Oder sollte eine Gruppe eher noch saurer sein und die andere nicht? Also es gibt ja viele Firmen, die es mittlerweile draufschreiben. Viele sagen es einem, auch wenn man nachfragt. Und für manche ist das noch so ein, habe ich das Gefühl, noch nie was vom pH-Wert gehört. Wie geht man denn jetzt auf der Suche nach dem pH-Wert dann bei den Produkten um?
Ja, also es gibt diese Bezeichnung pH hautneutral und das meint erstmal pH 5,5 ungefähr. Das ist auf jeden Fall eine richtige Richtung. Also das ist so das Erste, worauf ich achten würde, gerade bei der Reinigung, dass man ein Produkt nimmt, was zum Beispiel was seifenfrei ist. Ne? Seifen haben ja tendenziell eigentlich einen höheren pH-Wert, also sind im basischen Bereich anzusiedeln. pH hautneutral, super. Und dann gerade so zur Regeneration, zur Hautaktivierung. Wir haben gerade über das Thema Anti-Age gesprochen.
Pro-Aging.
Oder ja, Slow-Aging, Pro-Aging. Ja, ich glaube, es gibt, glaube ich, verschiedene Bezeichnungen. Ja. Dann darf es ruhig noch ein bisschen saurer sein.
Ja, man sagt doch auch, sauer macht schön, oder?
Ja, sauer macht vor allem gesund. Also gesunde Haut ist eben auch saure Haut tatsächlich.
Bisschen alkalisch.
Nee, also alkalisch wäre ja das sozusagen das Gegenüber.
Ah ja, okay. Genau, also alkalisch ist der...
Eher so Seife.
Ist die Seife sozusagen und der saure Bereich ist auf der anderen Seite. Genau. Und wir sollen uns komplett von der Seife wegbewegen.
Ja.
Mehr in den
sauren Bereich.
Neutral Bereich, in den neutralen Bereich und mehr dann noch in den sauren Bereich.
Genau, okay. Neutral ist ja so 7 und alles, was unter 7 ist, ist tendenziell super hilfreich für die Haut, für die Regeneration. Mhm. Man spricht ja auch von dem Säureschutzmantel oder Hydrolipidfilm. Das ist sozusagen ja diese diese Schutzschicht, die wir eigentlich auf der Haut haben. Und Säureschutzmantel sagt es ganz gut, die Haut mag es sauer.
Die Haut mag es sauer für welche Produktgruppe? Also wann darf das sauer sein? Soll ich bei der Reinigung jetzt eher 5,5 nehmen? Also ich weiß, dass ich einen Reinigungsschaum habe, wo, glaube ich, 5,5 draufsteht. Das scheint jetzt erstmal ganz okay, wie du irgendwie sagst.
Genau, das ist okay. Ich sag mal, das tut nicht weh. Das unterstützt einfach die Haut so ein bisschen. Aber es gibt durchaus auch Reinigungsprodukte, die noch einen saureren pH-Wert haben und die dann zum Beispiel auch schon Fruchtsäuren enthalten, Glykolsäure oder auch Salicylsäure und dann die Haut einfach ein bisschen bisschen auch aktivieren.
Das und die heißt, sind dann bei 3,5 oder sowas?
Die sind dann bei pH-Wert 4,3, 4,5 so. Ach, in
das
dem
reicht
Bereich.
Schon.
Ja, genau. Das ist auch was, was man dann schon, ich sag mal, bei einer untrainierten Haut auch schon spüren kann. Und dann gibt's auf jeden Fall viele vor allem Nachtpflegeprodukte, die Fruchtsäuren enthalten. Und die sind dann tendenziell noch ein bisschen saurer. Also die haben dann irgendwie einen pH-Wert von 3,5, 3,8, 3,0. Ist schon sehr, sehr kribbelig, sag ich mal. Und und so diese erste Hautreaktion, vielleicht auch eine Rötung, ein Kribbelgefühl, das ist wie so ein kleiner Säuremuskelkater. Und man kann das aber trainieren. Und die Haut wird dadurch eben auch robuster und stärker.
Okay, aber man sollte es ja nicht übertreiben.
Nee,
also
genau.
Das klingt ja jetzt erstmal, also ich hatte schon eine Hautreizung, beides, Säure und Retinol. Mhm. Retinol war heftig, heftig, heftig. Also bin dann aber später erst drauf gekommen, dass ich eins der stärksten Retinolprodukte auf dem Markt probiert habe. Ja, also wirklich, ich glaube, das ist am höchst zugelassensten, kurz vor
Arzneimittel dann.
Kurz vor Arzneimittel, genau. Mhm. Und habe das auch in der Erbsengröße aufgetragen, ohne zu buffern, einfach rauf damit. Und meine Haut hat sich geschält. Also das, ich wollte gerade sagen, kannst du dir nicht vorstellen, kannst du dir sehr wohl vorstellen. Ja. Das war nicht schön.
Nee.
Also so. Und das ist mir leider auch mit Säurepeelings schon passiert, weil es einfach zu much war. Also man muss sich da ein bisschen hinarbeiten wahrscheinlich.
Ja, und es gibt durchaus Produkte, Konzentrationen, pH-Werte, die dann in die Hände einer geschulten Kosmetikerin gehören oder Behandlungen, die man in einer dermatologischen Praxis macht. Ne? Also es gibt sozusagen den Bereich Heimpflege, das ist kontrolliert und da kann man sich eben sehr, sehr schön rantasten und dann auf jeden Fall, ich sag mal, wenn es um Präparate geht, die wirklich neutralisiert werden müssen wieder, das ist was für den professionellen Gebrauch.
Also du sprichst jetzt von so
Fruchtsäure-Peels, Chemical-Peels, solchen Sachen. Das gibt's ja gruseligerweise irgendwie auch dann über Online-Shops zu kaufen. Da bin ich immer gar kein Fan von, weil man sich wirklich die Haut auch kaputt machen kann. Ne?
Natürlich.
Also wirklich, wenn es um Schälung geht, dann der Weg zur Kosmetikerin in die dermatologische Praxis.
Weißt du auswendig, es würde mich jetzt nur interessieren, welche Säuren zugelassen sind für den normalen Markt und welche, ab wann man sozusagen bei der Kosmetikerin, also es fühlt sich ja ganz anders bei der Kosmetikerin, ab welche Prozentzahl oder Säure bei der Kosmetikerin losgeht?
Genau, also der reguläre für die Heimanwendung Bereich sind so 10-15% Glykolsäure, Salicylsäure, streng reglementiert, bis 2-3% in Produkten, die ich wieder abwasche sozusagen. Und dann bei der Kosmetikerin bekommt man durchaus Glykolsäure-Peelings mit 30%. Ne? Auch da wieder pH-Wert ist ganz, ganz wichtig, sich der anzuschauen. Und in der dermatologischen Praxis sind es durchaus auch 50-70% Glykolsäure, höhere Salicylsäurekonzentration. Also der Markt ist voll von Chemical Peelings, unterschiedlichen Säurekombinationen und Konzentrationen. Das ist super spannend. Aber da muss man sich halt beraten lassen. Ne?
Ich kenne mich damit aus und ich glaube, jetzt müssen wir eine Basis kurz schaffen. So. Weil das ist natürlich ein riesengroßes, tolles Thema. Man kann damit auch tolle Effekte erzielen. Säuren sind meistens haben einen Peeling-Effekt so. Und klären oft die Haut, machen die schöner, strahlender, je nachdem. So, Anna. Was sind jetzt die Säuren, die auf dem Markt sind? Man hört ja mal AHA, BHA, jetzt gibt es schon PHA. Und es gibt Kategorien. Kannst du uns das einmal kurz erklären? Salicylsäure, Glykolsäure, Milchsäure. Also
genau, ich versuche das mal zu sortieren. Also
genau.
Es gibt so den Bereich der AHAs, Alpha-Hydroxy-Acid. Dazu gehört die Glykolsäure. Die Glykolsäure ist die kleinste AHA von der Molekularstruktur. Dann gehören da aber auch so Sachen zu wie Milchsäure, Zitronensäure, Apfelsäure. Sind auch alles Alpha-Hydroxysäuren, die eben ein bisschen anders von der chemischen Struktur sind und eben von der Molekularstruktur nicht ganz so winzig klein. Und dann gibt es den Bereich der BHA, Beta-Hydroxysäure, ist auch von der chemischen Struktur ein bisschen anders aufgebaut, einfach größer vom Molekül. Und da ist so der bekannteste Verfechter tatsächlich die Salicylsäure. Und diese beiden Bereiche sind von ihren Eigenschaften sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, Alpha-Hydroxysäuren sind
wasserlöslich, wasserliebend, hydrophil, sagt man. Mhm. Und die Beta-Hydroxysäuren sind lipophil, also fettlöslich, fettliebend. Und es ergeben sich dadurch eigentlich auch unterschiedliche Wirksamkeiten. Mhm. Und dann muss man immer schauen, eine Haut, die man eben stark schälen will zum Beispiel, also wenn es dann wirklich in die professionelle Behandlung geht, dann wirken eben Salicylsäuren eben, ich sag mal, eher so von, wenn man sich eine Haut anschaut, von außen nach innen, das heißt, die schälen, im Fachjargon sagt man, sie wirken keratolytisch, das heißt, sie lösen die Hornzellen und wirken aber auch zum Beispiel antientzündlich. Mhm. Das ist so für eine unreine Haut ganz sinnvoll. Und dann gibt es die Glykolsäure, das ist eigentlich ein super Allrounder, weil die einfach relativ tief in die Haut eindringen kann und die Hauterneuerung fördert. Da wären wir wieder beim Slow Aging. Mhm. Ne? Hauterneuerung und Zellneubildung ist im Grunde genommen super für grundsätzlich alle Hautbilder. Je älter wir werden, desto weniger schnell werden neue Hautzellen gebildet in der Epidermis. Und gleichzeitig ist Glykolsäure aber in der Lage, auch Feuchtigkeit zu binden in der Haut. Und das ist das, was du sagtest, macht so ein bisschen eine aufgeräumte Haut. Mhm. Dieses glowy.
Ich habe mir das mal so gemerkt, dass AHA, genau wie du gerade sagst, das A sozusagen im AHA mehr für so Anti-Aging steht, für dieses Hauterneuernde, dieses Haut, weißt du, dieses Glow, Strahlen, Ausstrahlung steht. Und BHA sozusagen, das B davor, jetzt kriegt die Eselsbrücke nicht ganz, aber so ein bisschen für unreine Haut und Pickel steht so.
Ja.
Also kann man das so sagen, dass wenn man mehr zu unreiner Haut neigt, wie du gerade sagst, dann geht man zur Salicylsäure und sucht diesen schälenden Reinigungseffekt sozusagen. Und bei AHA sucht man diesen schälenden, aber Ausstrahlungseffekt sozusagen.
Ja.
Ich will natürlich beides.
Ja, man kann es tatsächlich idealerweise auch miteinander kombinieren, weil wirklich die eine Säure so ein bisschen wirklich oben wirkt und schält, aufräumt. Und dann die Glykolsäure von unten sozusagen aus der Haut das Beste rausholt und die Hauterneuerung fördert. Also idealerweise kann man das prima miteinander kombinieren.
Ja, mache ich auch. Finde ich auch super. Also da habe ich mir leider auch schon mal so eine Hautreizung zugezogen. Es gibt halt mittlerweile auf dem Markt total populär. Gerade sind halt diese Masken, wo BHA, AHA drinnen ist. Und ich glaube, es ist ja 25% AHA und 2% BHA drin.
Ja.
It's a lot. Also wenn du das dann zu ein bisschen zu lang drauf hast, ich kann es mittlerweile, aber am Anfang, da gibt's, ich glaube, dieses Baby Facial von Drunk Elephant ist so, dann gibt es ja von Ordinary ein Produkt, das so ist. Also bist am Ende richtig, war ich richtig da rot, wo ich es aufgetragen hatte. Ne? Also Augen natürlich ausgespart. Aber wie fängt man damit an? Also hast du so einen Tipp, wie man so jetzt an Säuren rangeht, wenn man sagt, okay, ich möchte AHA oder BHA oder beides, fängt man da mit einer geringen Prozentzahl an?
Also oder man steigt zum Beispiel erstmal mit einem Reinigungsprodukt ein.
Ah ja.
Ne, was man dann ja einfach wieder abwäscht, wo man tatsächlich am Anfang auch schon so ein bisschen so ein Kribbeln hat, eine Hautaktivierung. Ich bin immer ein großer Fan davon, wenn man spürt, dass was passiert. Ne? Und das kann man dann einfach ein bisschen trainieren, in Kombination vielleicht mit einem pH-Wert, regulierten Gesichtswasser, einem Tonikum, was dann einfach so den Säureschutzmantel auch wieder stärkt. Und da ist einfach wieder Beratung so das A und O für sich, das passende Fruchtsäureprodukt finden, was man dann zur Nachtpflege. Ganz wichtig, Fruchtsäuren immer nur zur Nacht bitte aufträgt, um sozusagen über Nacht die Hautregeneration zu fördern.
Okay, warum nur zur Nacht?
Ja, weil das natürlich, wie du schon sagtest, so ein bisschen auch einen Peeling-Effekt hat. Das heißt, die Haut wird ein bisschen, also die Hornschicht der Haut wird ein bisschen dünner und dadurch einfach auch, das ist sozusagen auch die Lichtschwiele, unsere natürliche Schutzschicht vor der Sonne. Und dadurch wird die Haut eigentlich grundsätzlich auch ein bisschen, kann sonnenempfindlicher werden, kann, muss nicht. Aber man will natürlich die Gefahr nicht eingehen und deswegen gehört eigentlich zu jedem Chemical Peel oder Fruchtsäureprodukt immer auch einen Lichtschutzfaktor am Tag. Ist sowieso das Allerwichtigste.
So, Anna, danke schön. Cheers. Jetzt kann man Prosecco aufmachen. Wir sind bei meinem Lieblingsthema angekommen.
Ja, ich bin auch ein bisschen ein Sonnenschutz
Fanatiker
und das ist einfach das Allerwichtigste. Und immer dann, wenn wir eben von der Haut sozusagen was wegnehmen, was wegschälen, dann gehört ein Schutz dazu.
Es ist total interessant, dass du das sagst, weil ich sagt das ja gefühlt einmal am Tag in meinen Insta-Stories, bitte benutzt Sonnenschutz, bitte benutzt Sonnenschutz. Auch drinnen, auch drinnen. Auch wenn es draußen neblig ist, auch wenn es draußen neblig ist. Immer, 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 weil die Strahlen ja immer da sind. Jetzt erwähnst du dieses Säurepeeling. Und eine Freundin von mir neulich, die meinte zu mir mal, aha, und wenn ich dann das benutze, muss ich dann auch am nächsten Tag Sonnenschutz verwenden. Sag ich, das musst du eh immer. Also das ist so gar keine Frage mehr, weil das musst du, bau es doch einfach in deine Routine ein. Trag einfach jeden Tag nach der Tagespflege den Sonnenschutz auf. Das ist schon so ein...
Wie Zähneputzen.
Das ist schon wie Zähneputzen. Und jetzt wollte ich dich fragen, also Sonnenschutz, ja, das haben wir geklärt. Also du sagst auch jeden Tag Sonnenschutz, egal was ist, trägst du immer.
Immer.
Ich muss meinen ZuhörerInnen jetzt mal nur beschreiben, was du für eine Haut hast. Also du hast eine abgefahrene Haut, die sieht einfach, also ich werde sie versuchen zu beschreiben, sehr glowy, glatt, ich würde es wirklich sagen, makellos. Oh, also du bist wirklich phänomenal. Dankeschön. Wirklich phänomenal. Was benutzt du denn so?
Ich bin relativ festgefahren und eingefahren in meiner Skincare-Routine sozusagen und war in der Zeit, bevor ich bei Dermasense angefangen habe, auch schon den Produkten treu. Das heißt, bei mir hat sich gar nicht so viel verändert. Ich benutze zur Reinigung den Mousse-Reinigungsschaum, den du auch schon erwähnt hast. Das ist ja so ein bisschen auch
der Klassiker
und alle lieben ihn irgendwie. Ich bin ein großer Fan einfach von Schaumtexturen zur Reinigung. Das macht bei mir so das Gefühl von sauber irgendwie. Gleichzeitig ist da ja auch schon so ein bisschen Glykol und Salicylsäure drin und das benutze ich mit dem siamesischen Zwilling sozusagen, dem Tonic dazu, also unserem Gesichtswasser. Mache das auch morgens und abends und dann benutze ich, ich glaube auch seitdem ich Anfang 20 bin, morgens das Hyalosome-Konzentrat. Das ist einfach eine Hyaluronsäure, so ein bisschen wie das extra Glas Wasser für die Haut. Ganz viel Feuchtigkeit.
Ja, das klingt super.
Und das macht so ein bisschen auch Strahlen, finde ich, und erfrischt halt morgens sehr schön. Und dann gehört da ein Sonnenschutz drauf. Ich wechsle immer zum Winter hin zu was Getöntem. So ein bisschen Farbe im Gesicht. Da haben wir bei uns aus der Rosamin-Serie so eine getönte Tagespflege mit einem Lichtschutzfaktor 50. Die finde ich einfach ideal, weil ich so ein bisschen ein Faultier bin morgens beim Fertigmachen. Ich habe keine Lust auf nochmal Make-up. Deswegen ist das so in einem
dann... Hast du gar kein Make-up drauf?
Nee, nur noch ein bisschen Bronzer, während ich...
Oh mein Gott.
Ja, ich bin einfach auch ein bisschen wirklich faul.
Das hat nichts mit faul, sondern du brauchst einfach nichts. Das ist einfach die... Also ich habe es ja draußen ja schon gesagt, das ist einfach die Mega-Haut.
Danke.
Boah.
Genau,
okay.
Also das Getönte und Augenpflege.
Ja.
Genau. Und das war es sozusagen dann morgens schon. Die Augenpflege nehme ich auch für die Lippen. Und abends bin ich dann ein Fruchtsäure-Fan und Fanatiker und gucke immer so ein bisschen, dass ich wechsle, je nachdem, ob es vielleicht gerade Unreinheiten sind, dann nehme ich...
Das glaube ich dir nicht, dass du Unreinheiten
hast. Ja, manchmal sprießt da ein Pickelchen und dann benutze ich unser Seborra-Serum. Das ist so ein ganz fettfreies Serum. Das ist toll, weil da auch noch so Pflanzenextrakte drin sind, die anti-entzündlich wirken.
Aber das ist eine Fruchtsäure?
Das ist ein Fruchtsäureprodukt, genau. Das klärt halt die Haut über Nacht, finde ich. Sehr, sehr schön. Und das wechsle ich manchmal dann mit einem AHA-Produkt, was auch noch Vitamin C enthält.
Also tagesweise wechselst du das sozusagen?
Phasenweise. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich gucke halt immer, gucke in den Spiegel und schaue, wie die Haut gerade drauf ist. Benutze aber tatsächlich eins der beiden Fruchtsäureprodukte auch das ganze Jahr. Also ich mache da nicht so eine Sommerpause, wie manchmal ja auch empfohlen wird, sondern ich weiß von mir, dass ich kein großer Sonnenfanatiker bin, dass ich eigentlich tendenziell eher im Schatten auch unterwegs bin. So, ne, wenn man, ich sag mal, Hautalterung und Sonnenschutz
macht
für sich verinnerlicht hat, dann macht man das automatisch.
Total. Aber benutzt du denn Säure jeden Tag? Also wirklich?
Ja.
Das verträgt jetzt auch nicht jeder. Hast du dich hintrainiert?
Ich habe mich hintrainiert, mache das aber jetzt auch schon, ich glaube, 5-6 Jahre jeden Tag.
Okay.
Also wirklich, wie gesagt, wie Zähne putzen durchgehend und komme damit gut zurecht. Und achte halt einfach darauf, dass man sich nicht so in die Sonne legt und brutzelt und dann funktioniert das sehr, sehr gut. Und das, was ich tatsächlich zusätzlich noch benutze, ich weiß auch, der The Hype is Real von Annemarie Berland, die Augenpads.
Ah ja,
so.
Ich liebe die auch. Ich habe die jetzt auch schon wieder verschenkt. Die sind einfach super.
Ja, das ist so ein bisschen, wenn man mal nicht genug geschlafen hat, dann gibt es die noch.
Ich finde die einfach gut. Die kann man so drauf machen und die bleiben auch am Auge. Mhm. Man muss da nicht liegen, sondern man kann die einfach so drauf machen und sich fertig machen oder irgendwie sowas. Ja, ja, ich mag die. Stimmt, die brauche ich mal wieder.
Ich habe sie vorgestern noch gekauft. Ja, so.
Hauptsache verschenken, aber sich aber selber nicht on Stock haben. Ja, aber gut, dass du es nochmal sagst. Also. Genau.
Und ansonsten, ich bin, glaube ich, einfach ein bisschen ein Langweiler, was so die Routine angeht. Aber
nö, das macht ja gar nichts. Also ich finde das ja auch total interessant. Ich finde es total schön, wenn jemand so seine Routine irgendwie hat. Ne? Also mich würde ja natürlich total interessieren, was passiert, wenn man, es gibt ja Leute, die sind nicht so wie du, es gibt ja Leute, die sind wie ich, aber ohne, dass sie das als Job machen und testen und testen und testen so. Und dann kann man es natürlich übertreiben. Was macht man denn, wenn man es übertrieben hat? Also wenn man wirklich merkt, man hat jeden Tag Säure verwendet und das war zu viel, es gibt eine Hautreizung, lässt man dann alles plötzlich stehen und liegen oder gibt es dann eine Hautbarrierecreme oder was macht man dann?
Ja, genau. Also es gibt, glaube ich, so zwei Unterschiede. Einmal dieses zu viel Peeling, zu viel Säure, so ein bisschen dieses verätzte Hautbild. Da muss man, glaube ich, einfach schauen, dass man dann was findet, was die Haut wieder aufbaut, Rötungen nimmt, beruhigt, ganz, ganz extrem. Ruhig auch mehrmals am Tag, einfach wenn man das Bedürfnis hat, die Haut spannt so. Dann ruhig nachcremen. Und dann gibt's ja aber auch noch den anderen Fall, das heißt überpflegte Haut. Das ist ja diese Stewardessen-Krankheit.
Dermatitis.
Genau, periorale Dermatitis. Ja. Da heißt es dann wirklich alles weglassen, Nulltherapie. Und die Haut, und das ist das, was für viele, also gerade sind ja junge Frauen, so schwer ist, das auszuhalten auch. Ne?
Ich weiß, ich war selber davon betroffen, bei mir zügig sehr lange. Mhm. Sehr lange gedauert so und ich weiß, dass der Dr. Steinkraus mir damals gesagt hat, also rückfettendes Waschstück, das war's.
Ja.
Also gerade nur für, wenn man das Gefühl hat, man muss sich mal reinigen und ich habe Sonnenschutz getragen, weil also den mildesten, den ich gefunden habe und abends musste der wieder runter und das war's.
Ja.
Das war Horror für mich, weil man natürlich irgendwas tun will und man muss es komplett reduzieren. Also und zwar so lange, bis es wirklich komplett
Und es wird, und es wird meistens erstmal auch nochmal einmal schlechter, bevor es dann besser wird. Und dieses Tal, da muss man einmal durch. Ja, also ich habe das tatsächlich, also als Mitarbeiter in einer Kosmetikfirma und ich habe am Anfang auch mit in der Produktentwicklung gearbeitet und dann hieß es immer, probier das mal, mach das mal, mach das mal. Und ich habe selber auch eine Periorale gehabt. Und man denkt ja immer selber und denkt so, ja, man ist vom Fach, einem selbst passiert das
nicht. Ja, natürlich, das stimmt.
So, und hat mir das aber irgendwie auch schön selbst angezüchtet. Und das war für mich der ausschlaggebende Grund zu sagen, keine Experimente mehr, die eine Routine. Und
das ist natürlich manchmal verlockend, ne? Wenn man jetzt wenn man jetzt irgendwie hört, also du hast jetzt auch noch keine, wer weiß, was bei dir in 10 Jahren irgendwie ist, ne? Also du hast jetzt keine Pigmentflecken zum Beispiel, du hast ja jetzt keine Hautkrankheit und so. Und ich glaube, dann wird man natürlich irgendwann experimentierfreudiger, man wird verzweifelter, man will ja irgendwie eine Lösung irgendwie haben. Oder man ist totales Marketingopfer, so wie ich. Also was heißt Marketingopfer? Also ich weiß ja schon, was ich da tun, was ich nicht tue, aber es gibt einfach dann manchmal neue Texturen, die man ausprobieren will. Da geht es ja noch gar nicht um das, dass mir was versprochen wird, sondern dann finde ich das Packaging irgendwie ganz cool und die Textur spricht mich irgendwie an. Dann gibt es irgendwie eine neue Gelmaske, die findet man irgendwie toll. Also, weißt du, bei Masken kann man ja auch ein bisschen was ausprobieren.
Ja,
und so.
Ja, genau.
Aber wie ist es jetzt bei der Säure? Hast du denn da noch einen Tipp, wie man da so seine Säureroutine vielleicht findet? Also ist das, also eine Freundin von mir hat zum Beispiel auch den Cleanser.
Ja.
Die hat die Haut leicht ausgetrocknet, weil sie sonst auch sehr viel andere Säure nimmt. Da war der Cleanser on top zu viel. Die hätte es wahrscheinlich dann den Cleanser belassen sollen und eher weniger peelen. Wie findet man denn so seine Balance dann in dem großen AHA-BHA-Dschungel?
Die verschiedenen Produkte haben natürlich auch unterschiedliche Texturen. Das heißt, wenn ich eine fettige Haut habe, dann suche ich mir eher was sozusagen fettfrei ist, wo wenig Lipide drin sind. Das ist das, was ich gerade auch erwähnt habe, dieses Sebora zum Beispiel.
da ist sozusagen ein Fruchtsäurekomplex drin und der wird begleitet dann mit anderen Inhaltsstoffen. Und dann gibt es aber auch Produkte, die tendenziell ein bisschen reichhaltiger sind, vielleicht auch mit natürlichen Säuren, das heißt Apfelsäure, Milchsäure, Zitronensäure, die einfach dann ja nicht ganz so viel Wumms haben, sag ich mal. Und so Präparate wie Glykolsäure plus noch Vitamin C, ja, die sind natürlich so intensiv einfach von der Wirkung. Und ich glaube, dass die unterschiedlichen Marken dann auch einfach Orientierung bieten für die verschiedenen Hautbilder.
Weil du gerade meintest, verschiedene Marken und so, du hast jetzt mehrmals gesagt, das finde ich auch total super, man soll sich beraten lassen. Wo kann man sich denn beraten lassen? Also wenn man jetzt total lost ist und irgendwie anfangen will mit einer Hautpflege und irgendwie merkt, oh, jetzt bin ich 25, jetzt geht's irgendwie los, oder weißt du, ich überschreite die magische 35, 40 und plötzlich will man etwas. Man will ja immer etwas. Und das finde ich ja mal einen total wichtigen Hinweis zu sagen, macht euch erstmal klar, was ihr wollt. Und dann könnte man sich ja auch auf die Suche machen. Ja. Will ich etwas weghaben? Will ich eine Lösung haben? Will ich mehr Ausstrahlung? Will ich, weißt du, Pigmentflecken weg und so weiter? Aber wo kann ich hingehen? Also wo kann man sich denn gut beraten lassen?
Genau, also erste Anlaufstelle auf jeden Fall die dermatologische Praxis. Das sind die Fachleute, die sich einfach sowieso mit der Haut auskennen. Das ist sozusagen Daily Business. Ansonsten die Apotheke. Die haben einfach ein großes Angebot und da findet man dann das Produkt oder die Pflegeserie, die eben zu dem passt, was ich irgendwie möchte, so für meine Haut.
Da müsste man natürlich jemanden finden, der sich wirklich gut auskennt und auch so ein bisschen Feuer hat. Ich habe auch schon beides erlebt, jemand, der keinen Bock hat, ne? Und manche, die so richtig on fire sind und sich richtig gut auskennen dann halt.
Ja. Aber ich glaube, dass es mittlerweile viele Apotheken gibt, die einfach ein großes Kosmetiksortiment auch haben und dann erfahrungsgemäß auch mindestens eine in der Apotheke, dessen Fachgebiet wirklich Dermokosmetiker sind. Also das heißt, da findet man jemanden, der sich auskennt.
Ich muss da immer dran denken, in der Apotheke, es fiel mir gerade neulich drauf ein, ich hatte eine Zeit lang eine sehr, sehr stark gereizte Haut. Es muss da habe ich angefangen zu bloggen und da ging es so richtig testen, es war zu viel. Und dann bin ich Apotheke und ich wollte unbedingt was von Caudalie haben. Und da meinte sie zu mir, nee. Also nee, meinte sie, der Reinigungsschaum, ich glaube, das ist too much. Sie brauchen was ganz Mildes, so wie ich sie sehe irgendwie. Und das hat mir total Mut gemacht, dass sie meinte, ich glaube, sie brauchen was total pH-neutrales, eher was ganz Mildes erstmal und nicht, wo im Cleanser ein Wirkstoff nochmal irgendwie drinnen ist. So. Und das macht mir immer, wenn ich so retroperspektivisch zurückblicke, denke ich mir, ja, die Leute kennen sich ja schon aus.
Ja.
Und denen ist ja egal, ob sie dir... Weißt du, Caudalie, Dermascents, La Roche empfehlen, es hat ja auch jeder ein bisschen was anderes, auch wenn es viele Parallelen gibt. Manchmal ist es ja auch eine Sympathiefrage. Mag man das irgendwie nicht? Und im besten Fall ist man ja schon einmal zum Dermatologen oder Dermatologin gegangen, wenn man etwas vorhat.
Ja, genau. Und ansonsten bieten ganz, ganz viele Hersteller ja mittlerweile auch so Online-Hautberatungen, Online-Hautanalysen an. Die sind tatsächlich auch alle gar nicht so schlecht. Also da steckt viel Hirnschmalz hinter, sag ich mal.
Macht ihr das bei Dermasense auch?
Genau, wir haben auch so ein Online-Beratungsding. Man beantwortet einfach ein paar Fragen, klickt für sich dann hinterher auch an, was man mit seiner Hautpflege erreichen möchte. Ne, möchte ich Ausstrahlung, Pigmentflecken aufhellen?
Ah ja,
und
dann geht
so
das
weiter.
Eh schon in die
genau,
Richtung.
Und so weiter und so fort. Und dann bekommt man hinterher eine Hautpflege-Routine ausgespuckt. Und dann ist es aber auch so, dass sich viele bei uns nochmal über E-Mail oder Social Media melden und sagen, sie haben das und das Ergebnis, das so passt. Also wir sind da tatsächlich sehr beratungsintensiv unterwegs und das machen aber auch viele andere Marken auch, dass man einfach... so eine Online-Hautanalyse, finde ich, ist immer ein guter erster Start. So zum Kennenlernen auch.
So zum Kennenlernen, genau, das ist ganz gut. Vielleicht will man ja auch gar nicht so viel verändern, ne? Also man will einfach mal ein gutes Reinigungsprodukt und ein bisschen Sonnenschutz oder so und dann ist es doch ganz gut. Boah, ich könnte mit dir jetzt noch 2 Stunden sprechen. Es ist einfach
so gemütlich.
Ja, so gemütlich, ne? Ich finde es auch richtig gut. Brennt dir denn irgendwas noch auf der Skincare-Leber? Willst du uns noch irgendwann eine Message mit rausschicken?
Ach nee, also wie gesagt, das mit dem Sonnenschutz, das ist für mich mein allerliebstes...
Dein allerliebstes Thema?
Ja.
Ach Schwester, ich verstehe dich.
Ich bin halt...
Ja, es ist gut.
Ich kann halt einfach, ich kann das nicht verstehen. Also alle, überall wird irgendwie Vorsorge betrieben und man schützt sich. Und es, also im Grunde genommen muss es sein wie Zähne putzen.
Und ich versuchte auch alle in meinem Freundeskreis, in der Familie zu bekehren. Und das ist einfach so, so wichtig. Das, was die Leute halt nicht verinnerlicht haben, ist, dass die Konsequenz des Nicht-Sonnenschutztragens, die haben wir ja nicht sofort, sondern die kommt irgendwann, wenn wir 50, 60, 70 Jahre alt sind. Und diese Weitsicht, die brauchen wir eigentlich, um zu verstehen, dass das eine Investition in eine gesunde Haut sozusagen der Zukunft ist. Das ist halt ganz
ja,
wichtig.
Total. Ich verstehe das zu 100%. Ich finde es halt auch immer total verrückt, dass Leute sich fragen, was sie gegen Fältchen machen können und gegen Falten machen können. Dann ist es ja auch schon zu spät oder meistgehend zu spät sozusagen. Und ich finde es total verrückt, dass davor nichts getan, wollen die Leute nichts tun, also nicht auf diesen täglichen Sonnenschutz. Also sie verzichten darauf. Die wollen das irgendwie nicht machen, wobei 80% unserer Hautalterung, also die Falten kommen von der Sonne, kommen von der UV-Strahlung. Und dann, wenn sie aber da sind, dann muss wirklich die Keule irgendwie her, dann muss gelasert werden, gedingst werden, gemacht werden und gebotoxt, also nichts gegen Botox. Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und ich denke mir, hey, Moment mal. Also am Ende, trag doch wirklich jeden Tag, fang am besten heute noch an. Ja. Auch wenn du schon Falten hast, tu es. Ja. Tu es für deine Gesundheit. Tu es. Ich bin ja auch die Sonnenschutzbeauftragte im Freundeskreis. Die Leute können es nicht mehr hören bei mir. Mhm. Es ist wirklich rauf und runter. Mhm. Und ich habe gerade jetzt Freunde aus Österreich gesehen, die als einen Post bei Social Media gemacht haben, wo sie über einen Sonnenbrand gelacht haben. So. Und das tut mir im Herzen weh.
Ja, das ist halt Körperverletzung irgendwie auch ein bisschen, ne?
Und dann hieß es, hahaha, Sonnenbrand irgendwie mitgebracht, wo ich gedacht habe,
es ist nicht witzig.
Es ist überhaupt nicht witzig. Nee. Also mal ganz davon abgesehen, dass Hautkrebs immer entstehen kann, auch wenn kein Sonnenbrand da ist, sondern einfach durch veränderte Zellen, ist einfach, es ist ein Hautschaden, der da ist, ne? Und dadurch können sich noch viel schneller die Zellen verändern. Und ich finde es einfach, also ich finde, es ist so witzig, als wenn man über Wunden lacht oder weißt du, schlimme Dinge. Ja, ich bin da wirklich, ich bin da so, ich habe da überhaupt keinen Humor.
Nee, okay. Ich auch nicht. Ich glaube auch, dass dieses, da sind wir ja schon mittlerweile so ein bisschen von weg, aber das verstehen halt viele nicht. Gebräunte Haut ist immer schon ein Anzeichen für einen Hautschaden und für einen Zellschaden. Mhm. Und das ist nichts, was irgendwie eigentlich, klar sieht das irgendwie nett aus und man sieht frisch aus, aber auf Zellebene sozusagen ist das gar nicht witzig. Ne? Und ja, es ist sozusagen, wenn die Leute heute nach Barbie-Haut und Puppenhaut aussehen, dann verstehen sie aber nicht, dass sie dafür auch was tun müssen, wenn das so bleiben soll. Und ich bin immer ein Fan davon, so ein bisschen auch, also elegant ist es doch, an der Oberfläche was zu tun und nicht dann hinterher, wenn es eigentlich zu spät ist, die Keule zu schwingen.
Ja, ja. So. Und vor allem manchmal ist es auch gar nicht so möglich. Also ich muss immer so ein bisschen, ich mache immer so einen Witz. Ich sage immer, naja, Sonnenschutz wollen sie alle nicht tragen. Und dann aber mit 40 wollen sie alle gerne sich die Gurken auflegen. Also sprich die Naturkosmetik. Wir hatten das Thema davon und dann soll's der Birkenextrakt bringen, weißt du? So, ich irgendwie denke so, what? Also das ist nicht möglich. Mhm. Also Leute, seid mal realistisch. Ja. Und oder es wird dann halt viel Geld ausgegeben und gemacht und getan, was ich total schade finde. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass alle jungen ZuhörerInnen, die zuhören oder die Kinder haben, das weitergeben, so dass das einfach heutzutage, dass das nicht mehr ist wie früher und dass man einfach jeden Tag Sonnenschutz tragen
Mit gutem Beispiel vorangehen.
Genau, vorleben. Man muss halt einen finden, den man wirklich jeden Tag trägt. Ne? Also wenn man den nicht mag, dann trägt man den auch nicht. Aber es gibt so gute, ich habe zum Beispiel jetzt einen gerade von, du trägst den wahrscheinlich von Dermasens, ne?
Genau.
Muss ich mir angucken. Ich schreibe gerade so einen riesengroßen Sonnenschutzartikel. Ja. Und ich kann natürlich verstehen, dass nicht jeder selbst 50 Euro dafür ausgibt, 30 Euro. Ich habe einen meiner Lieblings-SPF, kostet 70 Euro. Boah, ich liebe den so sehr. Der hat die perfekte Textur, aber würde ich auch nicht ausgeben. Mhm. Weißt du, ich kriege den auch gestellt. Aber ich habe zum Beispiel einen von DM für sensible Haut. Der kostet 4 Euro, den finde ich jetzt ganz okay.
Also ja, einfach, also da geht es tatsächlich darum, ausprobieren, für sich das richtige Produkt finden und sich damit auch wohlfühlen.
Ja,
genau.
Jetzt muss ich dir die Abschlussfrage stellen.
Ui, bin ich sehr gespannt.
Ja. Wenn du einen Podcast hättest, welche Gesprächspartnerin, welchen Gesprächspartner würdest du dir gerne demnächst, können ja auch mehrere sein, aber würdest du dir gerne einladen?
Tatsächlich auch eine Partnerin, die mit der du auch schon gesprochen hast, die, glaube ich, auch gerade sehr, sehr gehypt bin. Ich bin ein großer Fan, Dr. Emi Apa.
Ja, das ist ja schön.
Fangirl-Moment.
Ja, sie ist anzukennt.
Ja, ich finde sie toll. Ich finde ihre Arbeitsweise toll. Und ich glaube, dass es noch viel, viel mehr junge Dermatologinnen wie sie geben muss, die, ich sag mal, einen, ja, einen besonderen, sehr ästhetischen Blick auch hat und die ja jedes Gesicht oder ja jeden Menschen irgendwie optimieren will, ohne dass man die Leute auch verändert so.
Ja, ich weiß gar nicht, ob sie das wirklich will, aber ich glaube, sie kann, hat, wie du das ist genau richtig gesagt, sie, also oft gibt's auch einfach nur eine Treatment-Lösung und nicht die Aufpolsterung mit Hyaluron. Ja. Klar macht sie, also das ist ja immer so ein bisschen die Frage, aber ich habe ja im Gespräch auch, hat sie ja auch gesagt, sie macht das nicht, wenn sie denkt, dass es wirklich überhaupt nicht vertretbar ist, so. Ja, total interessant. Also eigentlich müssten wir nochmal einen zweiten Podcast machen. Ja.
Lad mich mit ein.
Ja, natürlich. Das wäre doch eigentlich ganz nett.
Ja.
Wir haben es auch remote gemacht. Ja. Ich habe aber gesagt, wenn ich bald kann, würde ich mal zu ihr, weil sie durch dieses Radiofrequenz-Treatment irgendwie hat, was ich natürlich ausprobieren will. Ich hatte so lange kein Treatment mehr.
Ich auch nicht, tatsächlich.
Ja, okay, aber das ist doch schön. Und mit Emi ist es wirklich immer sehr, sehr nett zu sprechen. Eine entzückende Person, wirklich. Aber es war besonders schön, mit dir heute zu sprechen. Ich habe ich habe selber was auch gelernt und hoffentlich konnten wir gut sehr große Themen zusammenfassen. Mhm. Und ich werde mir jetzt die Produkte angucken, die du empfohlen hast. Ja. Ganz abgesehen vom Reinigungsschaum und bedanke mich, dass du da warst. Vielen Dank, Anna.
Vielen lieben Dank, es hat mich sehr gefreut. Danke.
Ihr Lieben, das war's jetzt mit dieser Episode. Ich danke euch fürs Zuhören. Alle Infos, Links und Produktnamen findet ihr, wie immer, in dem Blogpost zu dieser Podcast-Episode auf meiner Website www.hannaschumi.com. Wenn euch das Thema Skincare besonders interessiert, dann hört doch mal in eine der ersten Folgen mit Dr. Felix Bertram rein. Da sprechen wir ja ziemlich generell über unsere Haut. Noch ein Hörtipp wäre die Folge mit Robbie Bayer von Bayer und Söhne, der einiges zu Inhaltsstoffen erzählt, zum Beispiel zu Alkohol und Duftstoffen, ob da zum Beispiel die Hysterie wirklich so begründet ist. In 14 Tagen gibt es am Montag dann wieder eine neue Folge von Gepflegte Gespräche, meinem Beauty Plus Podcast. Und dann hören wir uns hoffentlich wieder. Falls ihr keine Folge verpassen wollt, drückt einfach auf den Follow- oder Abo-Button in eurer App oder in eurem Player. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Vor allem bleibt's gesund. Bis ganz bald. Ciao, Baba, eure Hanna.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna Schumi. Alle Informationen unter hannaschumi.com.